Servus, wer gesund ist, hat viele Ziele, wer krank ist, hat nur ein Ziel, gesund werden. In dieser Folge nehme ich dich mit in körperliche, geistige und finanzielle Gesundheit. Vor allem in der Stahlbauzeit ist die eigene Gesundheit besonders wichtig. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dich auf meine eigene Reise etwas mitnehmen. Ich habe mich in den letzten Jahren viel um die Themen Gesundheit, Mindset, also die Art und Weise, wie wir denken, und mit Finanzen beschäftigt. Da möchte ich dich heute mitnehmen. Aber Achtung, es geht nicht direkt um den Stallbau oder Umbau an sich. Es ist einiges dabei, vielleicht auch, was man nicht so gerne hört. Und wenn dich das Thema nicht interessiert, dann schalte einfach weiter und hör dir die anderen Folgen an, da wo es wirklich um Stallbau geht, um Umbau geht und auf die Sachen, die man da direkt aufpasst. Heute geht es um eben die Sachen, die dich als Betriebsleiter oder als Betriebsleiterin betreffen. Und deshalb, ist es einfach heute eine eher abseits der reinen Thematik Folge sozusagen. Aber ich finde es genauso wichtig, weil es eben dich als Betriebsleiter betrifft. Wer krank ist, hat nur ein Ziel. Wer gesund ist, hat viele Ziele. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Wir müssen unser Möglichstes dafür setzen, dass wir gesund bleiben. Jetzt steht bei dir wahrscheinlich der Stallbau oder Umbau bevor. Vielleicht ist es noch ein bisschen weiterhin. Vielleicht ist es noch, vielleicht ist es weiter weg. Wir sind da jeden Tag gefordert. Vor allem in der Stallbauzeit, da ist einfach so, dass wir nicht nur den Normalbetrieb in Anführungsstrichen haben, sondern wir haben ja dann auch noch die Zusatzbelastung der Baustelle. Ständig müssen wir Entscheidungen treffen und diese große Portion Zusatzbelastung, auch körperlicherseits, aber auch mental, das ist etwas, dann ist es immer vorteilhaft, wenn man mit möglichst viel Energie, mit einem möglichst vollgeladenen Akku reingeht, um da einfach richtig herzuhalten im Endeffekt und diese doch durchaus stressige Phase möglichst gut zu packen und möglichst gute Entscheidungen zu treffen, die dann einfach direkt Auswirkungen auf den Stall haben. Fangen wir deshalb an. Ich habe da drei Punkte für dich und jeweils drei Unterpunkte. Die Frage, die ich dir jetzt einfach direkt stelle, fühlst du dich fit und gesund? Stehst du jeden Morgen mit vollem Akku auf und freust dich auf den Tag? Wir alle, wir bestehen zu 100% aus dem, was wir täglich essen. Und wir bekommen da eine wahnsinnige Belohnung, wenn wir gut auf unser Essen aufpassen, also auf das, was wir essen, wenn wir da gut aufpassen, das wird wirklich richtig gut belohnt. Wir haben eine deutlich geringere Gefahr von Übergewicht. Wir bleiben körperlich fit und gesund. Wir haben ein viel geringeres Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie sowas Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck, so Dinge, die wir nicht haben möchten. Wir haben sogar ein viel geringeres Risiko auf Krebs. Und deshalb möchte ich hier in dem ersten Punkt der körperlichen Gesundheit auf drei Aspekte eingehen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, in der letzten Zeit noch intensiver. Und heute den Stand, so wie ich den jetzt habe und sehe, mitgeben. Der erste Punkt von der körperlichen Gesundheit, das sind Nährstoffe ergänzen. Du als ausgebildeter Landwirt oder ausgebildete Landwirtin kennst das Minimumgesetz. Justus von Liebig hat das ja mal irgendwann so aufgebracht. Das Minimumgesetz, das kennt man ja mit der Tonne, mit dem Fass, und die haben die unterschiedlich langen Dauben, die Bretter da von dem Fass. Und wenn du das kennst, dann weißt du das vom Pflanzenbau, dass der Nährstoff, der wo am wenigsten vorhanden ist, der beschränkt das Pflanzenwachstum. So wurde es uns da sinngemäß erklärt. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir noch mehr Stickstoff reinkippen, wenn eigentlich der Phosphor fehlt oder das Magnesium oder wie auch immer. Also welcher Nährstoff am wenigsten zur Verfügung steht, der deckelt das Wachstum der Pflanze und beim Menschen deckelt es die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit. Das Prinzip gilt auch bei den Kühen und du fütterst hundertprozentig bei den Kühen Mineralfutter. Sogar Mutterkuhhalter füttern den Kühen Mineralfutter. Kalbinnen, Jungtiere auf der Weide gibt man Mineralfutter. Warum? Ganz banal gesagt, weil es mehr bringt, als es kostet. Wir wissen, dass wenn man Mineralfutter weglässt, erstens die Gesundheit extrem leidet, geht bis zu Todesfälle und zweitens es einfach im Verhältnis viel weniger kostet, als es bringt. Eine ausgewogene Kuration, wenn man es an sich ausgewogen hinbekommt mit Eiweiß, Energie und Stärke und Co., die schafft es nicht, eine Mineralstoffversorgung sicherzustellen, die der Kuh genügt. Und auf der Weide geht es auch nicht, wenn man irgendwie sagt, man hat jetzt da Jungtiere auf der Weide. Nicht mal die packen das im Endeffekt auf Dauer, wenn die Mineralstoffe wegbleiben. Warum ergänzen so wenige Menschen Mineralstoffe und Vitamine? Ich glaube, weil wir menschliche Ernährung nie wirklich gelernt haben. Und weil für einfache, wichtige Dinge keine Werbung gemacht wird. Dort wird oft nichts verdient, da sind keine Patente drauf von irgendwelchen Pharmakonzernen und die verdienen davon nichts und deshalb wird es auch nicht beworben und man hat kein Interesse daran, dass die Leute das mitbekommen. Wir gehen jetzt einfach ein paar Nährstoffe durch, das man wirklich überlegen sollte, mit in die Ernährung einzubauen. Das in meinen Augen Wichtigste, so wie ich das wahrgenommen habe, so wie ich mich damit beschäftige, das ist mindestens in den Wintermonaten, aber im Endeffekt kann man das auch das ganze Jahr machen, Vitamin D3. Und da ergänzt man dann einfach gleich das K2 dazu, das gibt gute Effekte, wenn man das kombiniert. Also Vitamin D3, das hat gleichzeitig ganz viele positive Effekte. Das geht da um Knochenstabilität, Stichwort Osteoporose. Es geht um das Immunsystem. Unser Immunsystem wird deutlich gestärkt, weil da einfach ein paar Funktionen im Körper aktiviert werden, die das Ganze vorteilhaft für einen machen, der das nimmt, ohne dass ich mich jetzt da ins Detail auskenne. Aber rein vom Grundgedanken, es gibt da so Einheiten, wie es auf dem Mineralfutter bei den Kühen auch ist. Es gibt da so entweder Tabletten oder Tropfen als Ölform und wenn man da so 2000 bis 5000 internationale Einheiten zu sich nimmt, dann ist man einfach stark im Vorteil. Man ist weniger grippeanfällig, man hat einfach mehr Fitness, man ist da einfach nur im Vorteil. Wenn man das im Blut nachmisst, dann sollte man schauen, dass man eher am oberen Zielwert ist. Der Zielwert ist relativ breit. Und so Blutwerte, die werden ja nicht unbedingt von nur fit und gesunden Menschen, die Zielwerte, die gelten nicht nur für fit und gesunde Menschen, sondern so, dass man daran keine Krankheiten bekommt. Und das ist ja ein Unterschied, ob man gerade so nicht krank ist oder ob man wirklich fit und vital ist. Und deshalb gibt's da speziell so im Spurennährstoffbereich schnell mal, dass man eher im oberen Wert ist und beim Vitamin D3 definitiv. Und auch bei kleinen Kindern sollte man das schon ergänzen, weil die weniger Krankheiten ausbilden, weniger Allergien. Da gibt es einfach ganz viele Vorteile und auch tendenziell gesünder einfach sind. Deshalb, Vitamin D3 ist eine wahre Wunderwaffe, könnte man schon fast sagen. Das ist wirklich extrem sinnvoll, dass man das ergänzt und das entweder täglich oder wöchentlich. Das ist dann je nach Dosierung unterschiedlich. Aber am besten ist rein vom Grundgedanken her, wenn man es regelmäßig, also täglich aufnimmt und dann hat man das immer gleichmäßig höheren Spiegel, als das sonst so wäre. Wer wenig Fisch isst, der hat in der Regel auch zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Die sind einfach da eher knapp. Auch die kann man recht leicht ergänzen über so Kapseln und Genau, das ist gut für den Blutdruck, das ist gut für das Immunsystem. Da macht man definitiv nichts falsch, sondern hilft einfach seinem Körper, dass man da fit bleibt. Auch das Magnesium kann man noch zusätzlich ergänzen. Auch da ist es so, dass man lieber zu viel als zu wenig hat. Und wer wirklich genau wissen möchte, wo er steht in den Werten, der kann einfach sein Blut untersuchen lassen. Und da muss man sich dann einfach informieren, was ist ein wirklich guter Wert. Und dann weiß man, wo man wirklich genau steht. Und vor allem mit D3, Omega-3 ist man schnell zu knapp dran. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich habe da das große Blutbild, das so beschrieben wird, das hat im Endeffekt nicht viel drin. Man hat da zwar ein paar Werte, aber von dem, was einen wirklich fit macht, ist da nicht so viel drin. Und man sollte, wenn man es jetzt wirklich genau macht, dann sollte man einfach gezielt wichtige Werte nachmessen. Wenn man sagt, man möchte jetzt einfach so mal ein bisschen ergänzen anfangen, dann kann man nicht überdosieren. Wenn man die Zielwerte oder die Empfehlungen einhält, dann kann man faktisch nicht überdosieren. So ist das, wie ich es mitgenommen habe. Der zweite Punkt im Bereich körperliche Gesundheit, das ist die oder in der Ernährung ist das eiweißreich Essen. Eiweißreich Essen bedeutet sowas wie Fleisch, Fisch, Eier. Einige Milchprodukte wie Käse, Quark, Joghurt, Nüsse zählen da dazu. Diese Lebensmittel, die sind im Endeffekt ganz wichtig, dass man da genug vor allem zu sich nimmt. Und die offizielle Empfehlung liegt da irgendwo so bei 1,5 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Das kann man berechnen, so wie man eine Fütterungsberechnung machen kann, kann man ja auch mit einer App relativ einfach mal schauen, was man so zu sich nimmt, einen Tag lang oder eine Woche lang, wenn einem das interessiert. Und wer wirklich genug haben möchte, so Empfehlungen, die ich da mitgenommen habe, die liegen dann eher so bei 3 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Also das Doppelte oder Dreifache von dem, was offizielle Empfehlungen sind, sollte man Eiweiß zu sich nehmen. Warum ist das so? Zum Beispiel das Immunsystem, das besteht fast nur aus Eiweiß. Wer Muskeln aufbauen möchte, der oder halten möchte, die brauchen Eiweiß. Der ganze Stoffwechsel, das Blut, da wird einfach überall viel Eiweiß gebraucht. Eiweiß hat auch viel wichtige Aminosäuren dabei und deshalb ist das Eiweiß so wahnsinnig wichtig für den ganzen Stoffwechsel, für die Ernährung einfach absolut entscheidend. Also das kann man gar keinesfalls weglassen, da wird man einfach nicht überleben und lieber eher ein Tick zu viel als zu wenig. Unsere Medien, die sagen ja oft so Sachen wie Fleisch ist ungesund und wer zu viel Eier isst, hat nur Cholesterin und Milchprodukte sind sowieso schlecht und wie auch immer. Das kann man jetzt abstreiten oder zustimmen, je nachdem, welcher Fraktion jemand dazugehört, wird das unterschiedlich ausfallen. Ich glaube, dass wir als Landwirte da eine nicht so medienseitige Meinung haben. Und was man da mitdenken muss, es wird ja da immer mit suggeriert, wer Fleisch isst, der schadet dem Klima. Und die gehen quasi her und sagen, so sinngemäß, ist lieber etwas ungesünder, aber dafür hilfst du etwas dem Klima. Ich bin da einfach so konsequent, dass ich sage, lieber bin ich gesund, als dass vielleicht irgendwie dem Klima so weit geholfen ist, wie wenn ich 100 Kilometer mit dem Auto weniger fahre. Das steht für mich überhaupt nicht im Verhältnis. Also erstmal ist wichtig, dass ich gesund bin und deshalb gibt es bei mir auch da keine Kompromisse, dass ich jetzt irgendwie wegen Klima da was anders machen würde. Aber ganz interessant, die Denkweise von Medien und wie man versucht wird, zu beeinflusst zu werden. Der dritte Punkt, den ich habe, viel Gemüse dabei. Das ist manchmal etwas verpönt oder manchmal sagt man, ja, das schmeckt doch nicht oder da wird man ja nicht satt oder wie auch immer. Aber viel Gemüse und wenig Kohlenhydrate und Zucker. Also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, so als Klassiker, die haben ganz viel Kohlenhydrate und das wird ja dann in der Verdauung aufgespalten bis zum Einfachzucker und wird über den Dünndarm dann aufgenommen. Und das ist im Endeffekt zwar besser als direkt den Zucker zu essen, aber es ist im Körper die gleiche Wirkung wie Zucker, nur nicht so schnell. Zucker ist Gift für den Körper Und vor allem der reine Zucker, da ist ganz oft Fructose überall drin. Also in sämtlichen Getränken, die gesüßt sind, ist praktisch Fructose drin. Und das ist ja dann Zucker pur. Oder auch irgendwelche Kuchengeschichten und was weiß ich. Also so Sachen, wo man einfach weiß, da ist viel Zucker drin. Das ist immer einfach für den Körper erstmal Gift und schädlich. Natürlich, die Dosis macht das Gift, ganz klar. Aber da gilt immer, umso weniger, umso besser. Genauso beim Alkohol. Alkohol ist einfach ein Zellgift, egal in welcher Form, ob Bier, Wein oder Schnaps, dass da noch Abstufungen gibt, was besser und schlechter ist, grundsätzlich klar. Aber es gilt einfach, umso weniger, desto besser. Wer vielleicht Probleme mit der Verdauung hat oder Probleme irgendwo mit seinem Magen-Darm-Bereich, der kann sich mal direkt mit anti-entzündlicher Ernährung beschäftigen. Das ist dann so, dass man bestimmte Lebensmittel ganz viel isst, andere Lebensmittel ganz wenig isst. Und wer eben da mit der Verdauung oder mit auch Erkrankungen geplagt ist, der kann da oft richtige Vorwärtssprünge machen, wenn er da mal so eine Woche oder einen Monat lang konsequent bleibt, je nachdem natürlich, wie weit das es fortgeschritten ist. Aber da kann man ganz viel machen und das wird von unseren Ärzten in der Regel überhaupt nicht beachtet. Unsere Ärzte nehmen sich viel zu wenig Zeit für das, dass wir wirklich gesund werden. Da wird irgendeine Tablette verschrieben oder irgendein Medikament verschrieben und dann soll man das einnehmen und dann soll alles gut sein. Aber der Körper, der gehört ja zusammen. Das ist ja nicht nur, wenn man jetzt halt irgendwo eine Entzündung hat, dann ist ja das nicht nur eine lokale Stelle, wo jetzt da irgendwas vielleicht nicht ganz gut passt. So wie wenn man jetzt sagt, beim Schlepper, da ist vielleicht irgendwie der Reifenblatt, dann pumpt man da den wieder auf, beziehungsweise gibt es einen neuen Schlauch oder einen neuen Reifen und dann ist alles wieder gut. So einfach ist ja der Körper nicht. Wir wissen das bei den Kühen. Wenn jetzt die Kühe zum Beispiel nach der Kalbung oder anders gesagt, wenn die vor der Kalbung schon schlecht gefressen haben, dann durch die Kalbung gerade so durchgekommen sind, vielleicht noch festgelegen oder irgendeine Nachgeburtsverhaltung, dann sind die Kühe viel anfälliger für später Klauenprobleme oder Mastitis. Einfach die ganzen Nachfolgesachen, die erste Zeit nach der Kalbung, das hängt immer mit der Kalbung zusammen. Und so wie das bei den Kühen ist, dass da nicht nur die eine kleine Ursache da ist und dann ist da einmal ein Pflaster drauf und fertig. Genauso ist es sinngemäß auch bei uns Menschen, auch wenn ich jetzt nicht hergehen möchte und da 1:1 Vergleiche anstellen. Und trotzdem ist das Grundprinzip so, dass da viele Parallelen gibt und da ist es eben auch bei Menschen so und da müssen wir aufpassen. Jetzt kann vielleicht bei dir so innerlich das Gefühl kommen, wenn ich jetzt das so erzähle, man soll jetzt möglichst viel Gemüse, Salate, sowas in der Richtung essen und ich soll da irgendwie Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln weglassen, ja, dann darf ich ja nichts mehr essen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also es stimmt zwar, dass man gewisse Mahlzeiten von einer Sache vielleicht weniger isst, von etwas anderen mehr isst. Die Empfehlung ist aber ganz klar, schau, wenn du das wirklich ernsthaft probieren möchtest, schau, dass du vielleicht mal mit einem Tag startest, einen Tag in der Woche, wo du sagst, an dem Tag, da trinke ich absolut nur Wasser, ich esse nichts Zuckerhaltiges und ich schaue darauf, dass ich mich mit genug Eiweiß und mit gesunden Kohlenhydraten, also sprich sowas wie eben sämtliches Gemüse oder dann auch Salate, dass ich mich mit dem durch einen Tag durchbekomme. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du merken, ja, so schlimm ist eigentlich das gar nicht. Und dann kannst du es ruhig mal schrittweise auf 5-6 Tage pro Woche ausdehnen und so 1-2 Tage in der Woche. Da ist, glaube ich, gut, wenn man einfach sagt, alles egal, weil wenn man jetzt einfach, also wenn man sich jetzt komplett verbietet, dann macht es keinen Spaß. Man kann nicht mal mit jemandem zum Essen gehen, weil es da vielleicht nichts Passendes gibt und dann darf man ja nie eine halbe Bier mit jemandem anders trinken und was weiß ich. Aber wenn man jetzt zu sich selber sagt, so 1-2 Tage die Woche, da ist es mir egal, an 5-6 Tagen möchte ich doch ziemlich konsequent bleiben, so in den meisten Teilen, dann ist man ja allein schon besser dran als 95% aller Menschen. Weil die meisten entweder wissen sich, es ist nicht besser, oder dann gibt's halt einfach die Gewohnheiten, die wir haben, und dann ist alles wie immer, und dann kommen wir da nicht vorwärts. Und wenn man es eben zusammenfasst, also immer alles an, irgendwie Fleisch, Eier, Fisch ist super, dazu Gemüse, Salat aller Art, statt eben irgendwie Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, dann vielleicht die Nachspeise noch bleiben lassen, wenn es da irgendwie noch ein Stück Kuchen immer danach gibt, der hat keinen echten Mehrwert, außer das vielleicht, dass man sich daran gewöhnt hat. Dazu und dazwischen ein Wasser, und das braucht zwar eine wirkliche Zeit der Umgewöhnung und die ist vielleicht auch wirklich hart, aber die Belohnung ist einfach top. Wenn man fit und vital und voller Energie in den Tag geht, das ist einfach jeder Tag viel schöner, als wenn man da vom Essen einfach schon schlapp ist. Und oft bringt man das gar nicht so mit dem Essen wirklich zusammen, dass man vielleicht so schlapp ist, und deshalb, genau. Das noch kombinieren mit Bewegung, vielleicht der Alltagsbewegung, die bei uns schon gut ist als Landwirte, dass man da noch gezielt etwas dran, ja, ich sag mal ergänzt im Sinne von, dass man vielleicht das ein oder andere kleine 7-Minuten-Training noch dran macht oder wie auch immer, da gibt es App 7, die da möglich ist, da kann man einfach dann immer wieder mal ein bisschen was dazu machen und schon ist man besser dran als die meisten, und vor allem geht es um das, dass man besser dran ist als man selber vor einer gewissen Zeit. Man sollte sich immer auch mit sich selbst vergleichen, eine Woche vorher, einen Monat vorher, ein Jahr vorher, ein paar Jahre vorher, und nicht mit anderen, weil da führt es automatisch zu Unglück, weil man immer, wenn man sich vergleicht, dann sieht man das Bessere woanders und die Schattenseiten woanders, die sieht man nicht, immer nur das Bessere, weil das nach außen in der Regel besser geht. Und besser ist es, man vergleicht sich selber mit sich selber eben vor einer gewissen Zeit, dann nimmt es ganz viel Stress raus und man hat auch wirklich dann die Möglichkeit, Fortschritte zu sehen. Meine Frau und ich machen das, so wie ich jetzt das beschrieben habe, ich sage mal so vielleicht zu 80% jetzt seit einigen Monaten, und wir haben da wirklich also Top-Erfolge, würde ich jetzt sagen, Erfolge im Sinne von fit und gesund, so zumindest gefühlt, ohne großartige Messung. Meine Frau hat dadurch auch schon ein paar Kilos verloren, die nach den Schwangerschaften dazugekommen sind, und ich selber kann mich gut halten und bin aktuell da sehr zufrieden damit. Es gibt da einen Podcast zu dem Thema, beziehungsweise der das Ganze ja einfach auch mit Ernährung, aber auch mit Bewegung so das ganze Umfeld ein bisschen aufmacht. Das ist der beste Version von dir. Podcast mit Ralf Bohlmann heißt der. Der macht es in meinen Augen ganz gut. Ich höre dem noch nicht so arg lang zu. Ich sage mal so ein halbes Jahr regelmäßig. Aber der macht es in meinen Augen wirklich sehr gut und wirklich interessant. Es gibt auch einen Ernährungsmediziner, den ich dir empfehlen kann. Das ist der Nils Schulz-Rutenberg, so heißt der. Da verlinke ich dir den Podcast und den Nils Schulz-Rutenberg in der Podcast-Beschreibung, genau, und also in dem Artikel zur Folge, und damit wären wir jetzt mit dem ersten Punkt der körperlichen Gesundheit und Fitness und Essen, wären wir jetzt soweit durch, und wir gehen in den zweiten Punkt zur physischen, psychischen Gesundheit, und da habe ich auch wieder drei Teile im Endeffekt raus, ja, untergliedert, so ist eigentlich richtig gesagt. Und zwar das erste ist die Einheit zwischen Körper und Geist. So wie der Körper an sich nicht nur als einzelne Organe bestehen, die einzeln funktionieren müssen, ist es auch so, dass der Körper und der Geist einen ganz engen Zusammenhang hat. Das ist verdammt spannend, was da so, ja, einfach zusammenhängt. Das ist einfach eine untrennbare Zweiheit, so wird es manchmal beschrieben. Und der Zusammenhang auch zwischen Gehirn und Immunsystem, der ist mittlerweile auch mehrfach bewiesen, dass unsere Art und Weise, wie wir denken, was mit dem Immunsystem macht, und unsere Gefühle können den Körper krank machen. Es gibt ja da das Placebo, wo das du sicher schon mal gehört hast, wenn man oft wird es bei Medikamente gemacht, aber das kann man auch ohne Medikament probieren, dass man drei Gruppen macht. Eine Gruppe, die macht es einfach so wie immer oder wird eben nicht behandelt. Eine Gruppe bekommt einen Placebo, also eine Tablette oder wie auch immer ohne Wirkstoff drin, und eine bekommt tatsächlich den Wirkstoff, und allein gibt es da immer schon Unterschiede zwischen denen, die nichts bekommen und die dann den Placebo bekommen, dass die besser, dass denen besser geht, weil sie das Gefühl haben, ihnen wurde jetzt geholfen, Und erst was da rauskommt, ist praktisch der wirkliche Erfolg von dem jeweiligen Medikament dann. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Zuversicht wahnsinnig bei der Heilung hilft. Und was man auch weiß, ist, dass zu langer anhaltender Stress durchwegs schlecht ist für eine Gesundung, beziehungsweise auch lang anhaltender Stress macht aktiv krank. Also das weiß man mittlerweile, dass das einfach so eng zusammenhängt. Es gibt da Forschung in dem Gebiet, wahnsinnig interessantes Thema, möchte ich jetzt nicht zu weit ausführen, weil ich da auch kein Profi drin bin, aber allein das, was ich bisher mitbekommen habe, das ist Wahnsinn und deshalb darf man das definitiv nicht unterschätzen. Das ist der zweite Punkt zur psychischen Gesundheit ist das positive Denken. Wer positiv denkt, das hängt mit dem ersten auch zusammen, der hat einfach auch wieder immer nur Vorteile. Dankbarkeit für das, was gut ist, hilft da ganz stark. Ich bin ein grundsätzlich sehr dankbarer Mensch, würde ich behaupten. Ich schaue immer wieder auf das, was gut läuft und bin auch dankbar für das, wenn irgendwas gut geworden ist. Und das, glaube ich, ist einfach eine gute grundsätzliche Sache. Ich setze mich auch lieber mit positiven Nachrichten und Sachen auseinander und viel weniger mit irgendwie Krieg auf der Welt oder so Sachen, die wir eh nicht ändern können. Ich glaube, dass schon nicht schlecht ist, wenn man jetzt so ein bisschen weiß, was so auf der Welt passiert, aber dass man sich da gleich jeden Tag eine Viertelstunde Zeit nimmt für die Tagesschau, das wird mir nicht mehr einfallen. Also ich habe das ganz stark reduziert und mir geht es viel besser als da, wo ich noch wirklich eine halbe Stunde Zeitung gelesen habe am Tag und da mich mit den Sachen beschäftigt habe, die eben so auf der Welt passieren. Das geht in viel kürzerer Zeit und da reicht es manchmal, wenn man so die groben Überschriften bekommt. Vielleicht kann man dann am Stammtisch weniger gut mitdiskutieren, weil man eigentlich sich nicht so richtig auskennt, aber nur weil da jemand irgendwie 10 Minuten kurze Doku gesehen hat, ist das auch noch nicht der Profi und kennt beide Seiten und wie auch immer. Von dem her, lieber weniger Krieg auf der Welt mitbekommen, egal ob es passiert oder nicht, dass das schlimm ist, das braucht man, glaube ich, nicht abstreiten, was da passiert. Aber es gibt da immer mehrere Seiten und wir werden das nie komplett überblicken. An sich zuversichtlich sein, das ist eine ganz wertvolle Sache, wenn man einfach die Zuversicht hat, dass alles gut wird, auch wenn man mal eine schwierige Zeit hat. Und ganz viel sind dann zum Schluss unsere Gewohnheiten. Jeder Mensch hat ganz viele Gewohnheiten erstmal und wie ich finde, das ist eigentlich eins der besten Beispiele, das ist das Zähneputzen. Keinem fällt irgendwie ein, dass man jetzt ohne Zähneputzen ins Bett geht oder dass man irgendwie morgens nach dem Aufstehen das Zähneputzen weglässt. Das hat jeder Mensch so dermaßen fest drin, zumindest diejenigen, die einigermaßen gesunde Zähne haben, vermute ich. Und deshalb ist das ein ganz klares Beispiel für eine gute Gewohnheit, die lässt man nicht weg, weil man sagt, ja, jetzt habe ich eigentlich gute Zähne, lass mir es halt weg. Da ist sich jeder bewusst, dass das schlechter werden würde. Und so gibt es eben überall gute Gewohnheiten, es gibt aber auch schlechte Gewohnheiten und wir müssen nach und nach schlechte Gewohnheiten erstmal erkennen, das ist nicht immer ganz einfach, und gute daraus machen. Ganz banales Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie abends anstelle von Chips und Bier vom Fernseher ein gutes Buch lesen würde und zeitig ins Bett gehen würde und dann auch noch gut schlafen kann, dann ist das eine ganz andere Basis, wie wenn man jetzt irgendwie da eben mit Chips und Bier vorm Fernseher da so im Halbschlaf dann sowieso wieder einschläft und dann hat man nicht nur viele Kalorien, leere Kalorien, wenn man jetzt dann vorher denken, sondern dann auch noch einen schlechteren Schlaf und einfach nur Nachteile. Und wenn man da direkt ins Bett geht, top. Und was ganz gut möglich ist, das Frühstück einfach überdenken, vielleicht einzelne Lebensmittel dadurch andere ersetzen. Ich habe selber da einiges gemacht in der letzten Zeit. Zum Beispiel kommt bei mir jetzt ein Joghurt mit ein paar, ja, ich sag so eine Vormischung, Kraftfuttermischung dazu, wo einfach irgendwie ein bisschen Leinsamen drin ist und ein bisschen Flohsamenschalen und ein bisschen Chiasamen. Einfach so ein paar Sachen, die an sich gut sind für die Verdauung und das in Joghurt, in einen selbstgemachten Rohmilchjoghurt quasi eingemischt. Da ist der Geschmack sicher gewöhnungsbedürftig, also es schmeckt nicht allen, da bin ich mir sicher, aber erstens kann man sich dran gewöhnen und mir schmeckt es tatsächlich. Und dazu noch zwei Eier und dann hat man ein Frühstück, wo man irgendwie 4 Stunden locker arbeiten kann, ohne dass man jetzt wirklich hungrig wird. Und Da kann man einfach überlegen, was habe ich da für Gewohnheiten? Ist das vielleicht das Marmeladenbrot, das da jeden Tag kommt und dazu noch irgendwas, ein gesüßtes Getränk? Wenn ich an den Kawa denke, da irgendwo 90% Zucker im Kakaopulver oder Kawapulver. Den Zucker kann man ganz gut weglassen und trinkt halt die Milch ohne Kawa. So kann man sich da einfach immer wieder ein bisschen vortasten und kommt dann immer wieder ein Stück besser raus. Es ist wie beim Essen, das ist jetzt mein dritter Punkt, was reinkommt, muss irgendwie wieder raus. Und deshalb möchte ich nochmal betonen, aufpassen bei Tagesschau, Nachrichten, negative Menschen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil man sich da schnell mal mit runterreißen lässt. Und lieber etwas Tagesschau fasten, das ist viel gesünder als das, wenn man wirklich da immer das Gefühl hat, top informiert zu sein, weil das macht was mit uns. Die machen da ständig einfach Druck, dass da irgendeine Sau durchs Dorf gezogen wird. Manchmal geht es um so uns Landwirte. Die Echtheit der Medien, die bekommt man ja da immer ganz gut mit, wenn es um Landwirte geht, weil wir ja unsere Sicht wissen. Wir wissen, was wir wirklich machen oder was viele von uns machen. Und wenn man dann sieht, wie verzerrt das in den Medien oft dargestellt wird, ja, sollte es dann so sein, dass die Medien da, wenn es jetzt um den Ukraine-Krieg geht oder wenn es jetzt da um irgendwelche sonst was Politiker geht, ja, ist das da alles wirklich so, wie es wirklich ist, oder wird nicht uns dann doch vielleicht manches etwas verzerrt dargestellt? Da möchte ich einfach ein bisschen, da denke ich mir, ich glaube, also ich bin mir nicht so sicher, ob man das immer so glauben kann, was eben da in der Tagesschau und Co. so erzählt wird. Ich glaube, dass das aus der Brille kommt, wie es der Reporter, der das da gerade so erzählt, wie es der sehen möchte, so wird der das rüberbringen. Und deshalb bin ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Rauskommt es dann über schlechte Gedanken. Es gibt ja so Gedankenkarusselle, aus denen man vielleicht nicht rauskommt. Dann passiert noch irgendwas. Und das Ganze muss auch dann im Schlaf verarbeitet werden. Der Schlaf ist unsere einzige Möglichkeit, wie wir den Kopf, die Gedanken vom Tag sortieren und wieder ausräumen können. Deshalb ist halt auch der erholsame Schlaf so dermaßen wichtig, um die Erlebnisse vom Tag zu verarbeiten. Und da möchte man einfach dann lieber das Gute immer wieder in Gedanken haben, als das, dass man irgendwelche Albträume hat und dann schlechte Gedankenkarusselle. Wenn das passiert, wenn man da sich selber denkt, oh, ob ich da nicht drin bin, man kann sich da auch tatsächlich helfen lassen. Oder wer da einen guten Podcast macht dazu, der hat auch einen YouTube-Kanal, das ist der Christian Bischoff. Und auch diesen Link, christianbischoff.com, habe ich dir im Artikel zur Folge verlinkt, sodass, wenn du möchtest, da einfach dann noch nachklicken kannst. Und genau, dann kannst du da einfach nochmal ein bisschen Eindrücke sammeln. Das dritte, das ich vorbereitet habe, das ist die finanzielle Gesundheit. Was ist damit gemeint? Erstens, die Einnahmen im Betrieb sind höher als die Ausgaben, wenn man das auf Jahressicht nimmt. Zweitens, man kann aus dem Betrieb oder der persönlichen Einkommenskombination gut leben. Und drittens, es ist immer genug Reserve da. Und jetzt gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Das erste war der rentable Betrieb. Man hat ja irgendwo eine gewisse Standortvoraussetzung. Das Futter ist deshalb etwas teurer oder günstiger. Die Arbeitskräfte sind vielleicht teurer oder günstiger. Gute Anbindung zu allen möglichen, was man braucht. Genau, den Standort, den hat man ja erstmal einfach nicht wirklich in der Hand, weil wer einen Standort hat, der hat vermutlich von seinen Eltern den Betrieb bekommen, das ist zumindest in der Regel so, und da kann man einfach nur das Beste daraus machen. Und die eigene Kostenstruktur dagegen, die hat man durchaus in der Hand. Man hat selber in der Hand, wie man seinen Betrieb, was die Investitionen und Ausgaben betrifft, wie man das eben regelt. Und so Ausgaben oder Investitionen, das sind für mich nicht die gleichen Wörter. Für mich bedeutet Ausgabe etwas, das nicht mehr zurückkommt, das Geld. Und Investition bedeutet für mich etwas, das sich in einer gewissen Zeit amortisiert. Und die zwei, also die Ausgaben, die sollten im Verhältnis stehen zu dem, was wieder reinkommt. Wenn man jetzt überlegt, einen neuen Schlepper, irgendwie 200 Stunden Auslastung, in der Regel steht das nicht im Verhältnis. Die kosten je nach Schlepper 100, 200.000 Euro, manchmal mehr. Und wenn man da irgendwie nur für ein paar Stunden den wirklich braucht, die 200, wenn man jetzt von dem ausgeht, die bekommt man eh gerade drauf, weil man sowieso andere Sachen macht, für die der alte Schlepper locker noch reichen würde. Und ein paar Sachen gibt's halt, wo der gut wäre, dann passt das irgendwie nicht so. Also man kann das machen, wenn der Betrieb richtig gut läuft. Und wenn man überlegt, wie man das Geld unterbekommt, kann man das alles machen. Man kann auch das machen, wenn man einfach das unbedingt möchte, aber dann muss schon wirklich alles gut passen und man muss sich bewusst sein, dass das meiner Wirtschaftlichkeit schadet. Wenn man jetzt dagegen einen automatischen Futteranschieber überlegt für 100 Kühe, da passt das fast immer im Verhältnis. Durch das, dass vielleicht ein Tick mehr Futter aufgenommen wird, etwas mehr Milch läuft und die Kühe etwas gleichmäßiger angeschoben werden, das passt fast immer. Und so ist es einfach, dass man überlegen muss, wo investiert man das Geld so, dass man mehr wieder zurückbekommt, als man ausgibt. Und wer das ganz oft ganz gut macht, der hat halt einfach einen viel volleren Geldbeutel als jemand, der immer nur die Sachen kauft, wo das Geld nicht zurückkommt, weil dann ist das erstmal weg. Und die Leistung der Kühe, die soll auch immer im Verhältnis eben zu den Kosten, die dafür entstehen, stimmen. Wenig Milch mit absolut wenig Aufwand, das kann wirklich gut passen. Wenig Milch mit Futterkosten wie ein Hochleistungsbetrieb, das passt in der Regel überhaupt nicht. Und dann wird es so teuer, dass da so wenig Geld überbleibt, dass die Milchviehhaltung an sich sein kann, dass das einfach nicht mehr rentabel ist. Und ein neuer Stall, der kann im Verhältnis passen, er kann aber auch nicht passen. Wer einen rentablen Betrieb führt, wer seine Kosten im Griff hat, wer die Futterkosten im Griff hat und auch einfach so wirklich überdurchschnittlich gut ist, der kann sich meistens auch einen Stallbau leisten. Den zweiten Punkt, den ich da eben angesprochen habe, das ist das Einkommen. Das muss zum Leben reichen. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Es bleibt ja im besten Fall in der Milchviehhaltung etwas übrig. Wer jetzt auch noch etwas anderes hat, wie eine Photovoltaikanlage oder wer vielleicht nebenbei in die Arbeit geht oder wer irgendwie Urlaub auf dem Bauernhof hat oder genau, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung eben, dass diese Kombination oder allein die Milchkuhhaltung, wer jetzt einfach nur Milchkühe hält, dass das zum Leben reicht für die Leute, die eben davon leben sollen. Und die Kosten zum Leben, also für den Lebensunterhalt, die steigen ja ständig, weil unsere Geldpolitik ist einfach so, dass das Geld ständig entwertet, Inflation. Und vor ein paar Jahren, da habe ich mal gesagt, irgendwann wird es normal sein, dass eine Pizza 20 Euro kostet. Was ich nicht gedacht habe, dass wir so schnell so sind, bei uns kostet jetzt eine Pizza zum Mitnehmen irgendwo 10 bis 14 Euro. Da ist der Sprung auf 20 Euro, da reden wir vielleicht noch von, je nachdem wie unsere Geldpolitik das dann wirklich betreibt, 3 Jahre, 5 Jahre. Also maximal in 10 Jahren, behaupte ich, wird so eine Durchschnittspizza irgendwo um die 20 Euro kosten. In unserer Pizzeria sollte es sie da noch geben. Man braucht immer höhere Einnahmen in Euro gemessen, das ist definitiv wichtig. Und Milch hat zumindest den Vorteil, dass wir nicht gedeckelt sind, so wie das bei Biogas oder PV lang war, dass da einfach dann Strompreis für 20 Jahre vereinbart wird, vor allem im Biogasbereich. Wenn man dann irgendwelche Kostenexplosionen eigentlich hat und der Strompreis gleich wird, dann kann das von gut rentabel ja plötzlich drehen zu, ich zahle mit jeder Kilowattstunde eigentlich drauf. Und wenn die Inflationsrate sinkt, so wie das in der Politik beziehungsweise in den Medien manchmal so erzählt wird, wie würden dann irgendwelche Preise großartig sinken, das bedeutet ja nur, dass wir weniger schnell entwerten, also dass unser 1 Euro, den wir haben, dass der langsamer an Kaufkraft verliert. Wenn ich an meine Pizza denke, mein 20-Euro-Schein, da habe ich vor ein paar Jahren noch gut 2 Pizzen bekommen. Heute bekomme ich nicht mal 2 Pizzen dafür und deshalb sinkt die Kaufkraft meiner 20 Euro. Und wichtig ist da eben, dass alle Einkommen zusammengerechnet einfach gut reichen. Wer dann diese Voraussetzung erfüllt hat, also man hat einen rentablen Betrieb an sich und das Einkommen reicht auch gut zum Leben, dann ist noch wichtig, dass man immer genug Reserve da hat. Wer mindestens 2 Milchgelder dauerhaft für Unvorhergesehenes auf der Seite hat, der ist in meinen Augen auf der sicheren Seite. Liquidität geht grundsätzlich auch vor Rentabilität. Man kann es aber auch kombinieren. Also die Liquidität, die vorhanden ist, kann man grundsätzlich auch kombinieren mit Rentabilität. So viel wie am Tagesgeld und Girokonto drauf ist, also anders gesagt, das Tagesgeld und Girokonto kombiniert, das muss halt irgendwie so viel sein, dass man für den Betrieb, so die Abbuchungen, die man ständig hat, dass man da gut zurechtkommt, dass was man zum Leben braucht, dass das da einfach drauf ist. Aber man kann ja trotzdem noch zusätzlich Geld schnell verfügbar anlegen. Man kann das machen inflationsgeschützt und das wächst halt dann so vor sich hin, wenn man es nicht braucht. Und wenn man dann das doch brauchen würde, weil halt irgendwas passiert und man möchte jetzt nicht zur Bank rennen und einen Kredit aufnehmen, dann hat man ja den Vorteil, dass man, wenn man sich das Wissen einmal aufbaut, wie das geht, die Investition in sich selbst quasi, dass man weiß, wie man das macht, dann hat man ja kaum noch Aufwand und das ist oft besser als eine Entscheidung irgendwie einer Diversifikation vom Betrieb, wenn es rein um die Sicherheit geht. Also das ist ja immer sehr aufwendig im Sinne von dem, beispielsweise jetzt bei uns, wenn wir jetzt mit Biogas kombinieren würden, das würde uns zwar nochmal zusätzliche Einnahmen erstmal bringen, aber im Verhältnis auch relativ wenig, haben wir schon mal gerechnet, zumindest war das mein letzter Stand. Und wenn wir jetzt halt sagen, okay, jetzt hätten wir Biogas dabei, die wirft vielleicht so viel ab wie 5 Kühe unterm Strich oder 10 Kühe, irgendwo in der Größenordnung, aber dann habe ich ja trotzdem die ganzen Anträge, die ich brauche, die ganzen Sachverständiger und die ganze, die ständigen Ölwechsel, die Wartung und was weiß ich alles. Also alles, was man halt mit so einer Biogasanlage hat, irgendwelche Rührwerke, die ausfallen oder was weiß ich. Jetzt hätte ich im Endeffekt mich zwar diversifiziert, aber in meinen Augen, in unserem Fall, so wie es bei uns einfach ist, hätte ich viel mehr Abhängigkeiten, viel mehr Nachteile und eigentlich unterm Strich eine wenig Mehrwert, sage ich mal so. Und deshalb kann man das einfach geschickter machen und das Wissen einmal aufbauen und dann hat man da einmal ein bisschen Zeitaufwand, der nebenbei mit Podcast hören sein kann und schon ist man da einfach im Vorteil. Und wer jetzt mit allen drei Punkten da irgendwie so mindestens mittelmäßig vielleicht sogar gut ist, der hat einfach den großen Vorteil, den Betrieb gut weiterzuführen und auch für den Stallbau gut dazustehen. Sowohl von der finanziellen Seite, wie auch von der körperlichen Gesundheitsseite, wie auch von der geistigen Seite. Wer diesen Dreiklang quasi schafft, dass er da überall zumindest gut ist, man muss nicht sehr gut oder auch perfekt sein, das schafft sowieso keiner. Das würde ich von mir niemals behaupten, dass ich da irgendwie das perfekt hinbekomme. Mir reicht es, wenn es gut ist. Und wenn man das schafft, dann steht man einfach viel, viel, viel besser da, als wenn man da große Defizite einfach hat. Und das wünsche ich dir, dass du da dich damit beschäftigst, so weit, dass du sagst, ja, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe vielleicht die ein oder andere Gewohnheit geändert und je nachdem, was mein Status quo ist, fühle ich mich besser als vor einem Jahr. Und dann ist ja ganz viel in die richtige Richtung gegangen. Kommen wir nun zum Fazit der heutigen Folge. Als gesunder Betriebsleiter hat man nur Vorteile. Krankmacher bzw. schlechte Gewohnheiten nach und nach sollten einfach durch gute Gewohnheiten ersetzt werden und sich Finanzwissen aneignen. Dann kann man den Betrieb noch besser aufstellen. Mich würde es freuen, wenn du mir eine Rückmeldung geben möchtest zu dieser vielleicht ja doch durchaus außergewöhnlichen Folge. Mich interessiert, ob du irgendwas mitgenommen hast, wo du sagst, so habe ich da vielleicht noch gar nicht so drüber nachgedacht. Schreib mir da gern auf Insta oder schreib mir eine E-Mail. Du findest meine Kontaktdaten überall im Internet und da würde es mich echt freuen, einfach eine kurze Rückmeldung von dir zu hören, vielleicht was interessant war oder ob irgendwas dabei war, was interessant war. Lass es mich auch wissen, wenn du sagst, ah ja, das ist schön und recht, dass da irgendwo sowas mit Gesundheit gibt oder so, dass man da vielleicht irgendwas aufpassen könnte, aber mich interessiert Stallbau und bitte einfach zukünftig Stallbau-Podcast und deshalb geht es um Kuhstallbauen. Auch das darfst du mir gerne rückmelden, wenn du das so siehst. Wahrscheinlich wärst du aber jetzt nicht mehr da, wenn das so wäre. Von dem her, alles Gute! Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.